Eine Geschichte aus Russland erzählt uns, dass ein Mann angeklagt war von Schuld. Und dem hat schon Gefängnisstrafe gedroht, lebenslang in Sibirien in einem Gefängnis zu verbringen. Der Tag der Verurteilung ist gekommen und der Mann ist vor dem Kaiser, hat ihn inständig darum gebeten, dass er ihn doch begnadigen möge. Kaiser, Moment überlegt. Zeit. Begnadige nicht. Nach Sibirien. Dann ist er rausgelaufen. Der Verurteilte hat den Kopf hängen lassen. Auch rausgeschlappert. Hat gewusst, was jetzt auf ihn zukommt. Zurückgeblieben im Raum ist der Gerichtsschreiber. Er war ein guter Mann. Er hat das Urteil aufgeschrieben. Er hatte nur ein kleines Problem. Er war nicht so gut in der Satzstellung. Er hat überlegt, was dem Satz noch fehlt. Er hat den Satz ergänzt mit einem Komma. Und das Urteil ist veröffentlicht worden. Die Leute sind gekommen, haben gelesen. Begnadige, nicht nach Sibirien. Super, der Kaiser, der ist ein guter Mann. Er hat den Mann begnadigt. Also einige haben geschmunzelt, das ist eine Geschichte aus dem Lesebuch, die ich noch aus dem Kopf habe, von der Primarschule. Gell, Lester? Wir sind zusammen in der Schule dort, ja. Eine super Geschichte. Das rettende Komma heisst sie. Und für uns ist doch die Situation genau gleich. Wir sind nicht lebenslänglich verurteilt, wir sind auf ewige Zeiten verurteilt. Jedem Mensch, uns allen, steht das ewige Verderben, die ewige Trennung, der ewige Tod, die Trennung von Gott bevor. Aber wir sind von dem Todesurteil freigesprochen. Und der Freispruch, wie kommt das zustande? Es ist nicht wegen einem Komma, es ist nicht wegen einem Satzfehler, es ist auch nicht irgendein Zufall. Es ist darum, weil Gott, weil der Schöpfer selber unsere Schuld auf sich nimmt. Der Adrian, der die Predigtserie vorbereitet hat, hat die zwei Zeilen für den heutigen Morgen vorgesehen. Ich möchte es nochmal vorlesen. Gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes. Etwas, was wir alle schon mehrmals gehört haben, ich vielleicht vor 45 Jahren das erste Mal verstanden. Und ich habe mir überlegt, ja, was gibt es denn da noch zu sagen? Ist denn nicht schon alles klar? Ostern ist auch nicht. Und ich habe mir auch überlegt, zu dem Titel, was Adrian vorgegeben hat, er hat gesagt, oder geschrieben bei dieser Überschrift, konsequenter als jeder andere. Und dann sind mir genau die gleichen Gedanken wie dir durch den Kopf. Konsequenz. Ja, ist mir gerade so eine Geschichte aus meiner Nachbarschaft in den Sinn gekommen. Ich bin letzte Mal zufällig gerade an die Situation angekommen, wo ich gesehen habe, Mutter will mit dem Kind abfahren. Oder? Mutter, die Autotür ist schon offen. Gut, komm, wir gehen jetzt. Und das Kind ist einfach vorgerannt. Nachher ich bin ja nicht, also nicht, dass ihr denkt, ich mache Neighborwatching oder so, also gar nicht. Aber da habe ich gedacht, könnte ja sein, dass da mal für eine Predigt so eine Situation ist, wo gar kein Spruch und ist ganz so gewesen, oder? Jedenfalls habe ich gedacht, jetzt wird es spannend, oder? Weil die Mutter hat gesagt, wenn du nicht sofort kommst, dann macht es Mama die Tür zu und fährt ab. Na, dann ob. Nachher ist die Steigerung gekommen, gesagt, jetzt fange ich auf 5 an zu zählen. Wenn du nicht da bist, wenn ich auf 5 zählt habe, dann fährt Mama ab, ohne dich mal. Die Bübli dort hineingestanden, die Mutter zählt, 1, 2, 3, beim 4 ist schon recht langsam geworden, oder? Und dann bei 5, was ist passiert? Es ist nichts passiert. Es ist etwas passiert. Das Kind, oder? Dann habe ich gesagt, oh. Okay, nach dem Schluss hat es dann eine Wettrennung ums Auto und so weiter. Aber wieso hat denn die Mutter nicht konsequent durchgegriffen? Da wäre doch Konsequenzen. So, und jetzt die Tür zuschlitzen, abfahren. Oder? Gut, sie hat nicht gewusst, dass ich zuschaue. Also ich habe vielleicht gedacht, was würden die Leute im Quartier denken oder was auch immer. Aber es hat andere Beweggründe. Wieso denn? Wieso hat denn die Mutter nicht konsequent durchgegriffen? Wir Schweizer sind doch konsequent, oder? Ja, es ist ihr Kind. Sie hat eine Verantwortung für das Kind. Es ist doch die Liebe, sie wird doch nie im Leben die Türen zuschließen und abfahren. Was für eine Mutter wäre das? Sie ist nicht konsequent. Und wir wissen eigentlich, wir Schweizer, wir sollten doch eigentlich konsequent sein, oder? Konsequenter als jeder andere heisst unser Text, das Bild, ich würde es nicht werten, aber das wäre konsequent, oder? Wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen. Das sagt doch die Bibel. Ist doch so. Also, wer nicht recht tut, raus. Oder? Das wäre konsequent. Und das braucht es auch, oder? Ich will das nicht werten. Ich will nicht politisieren heute Morgen, oder? Aber, wieso ist denn da manchmal der Zwiespalt so gross? Ist denn da nur Gott konsequent? Wie konsequent ist denn er? Wir alle kennen die Bibelstelle. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Wir sind alle da. Wer von uns ist ohne Sünde? Es gibt noch einen anderen Vers, der sagt, die Bibel im Römer 3, Vers 10, da ist keiner, der Gutes tut. Auch nicht einer. Die Ausgangslage ist klar. Und wir sagen doch, Gott, du bist unveränderlich. Du bist der Ewige, du bist der, der du bist und immer sein wirst. So stellt sich Gott das selber vor. Ja, bist denn du jetzt gleich nicht konsequent? Wenn ich das lese. Wir haben in der Predigserie über Ninive haben wir auch so eine Situation miteinander angeschaut. Da hat Adrian noch kurz erwähnt. Gott hat alle Grund gehabt, um Ninive zu vernichten. Und die logische Folge aufgrund von dem Verhalten der Leute in Ninive, die ist ganz klar unbestritten. Da gibt es nur eins. Ninive vernichten. Und was hat Gott gemacht? Es hat eine zweite Seite. Gott ist nicht ein Buchhalter, der schwarz-weiß sieht und dann ist es einfach so. Und es geht seinen Weg und das Urteil kommt auf mich zu. Nicht links, nicht rechts. Es gibt nämlich einige interessante Stellen, wenn man über den Gedanken noch mal ein bisschen nachdenkt. Zum Beispiel 1. Mose 18, Vers 20 bis 33. Die Situation, wo es um Sodom und Gomorra gegangen ist. Da kennt ihr. Oder die eine kennt sicher, das ist die Geschichte, Gott hat mit dem Abraham geredet. Gott hat gesagt, ich werde die Stadt vernichten. Der Abraham sagt, aber du, Herr, du kannst doch nicht gerechte und ungerechte Menschen mit allesamt zusammen vernichten. Und Gott und der Abraham sind in Dialog gegangen und der Abraham hat gekämpft für die Stadt, bis sie am Schluss bei 30, bei 20 bei 10 Leuten sind. Und Abraham hat gesagt, aber wenn es 10 Gerechte hat, würdest du den Stadt verschonen? Und Gott sagt, ja, ich würde es machen. Gut, wir können jetzt denken, Gott hat eh gewusst, dass es keine 10 hat. Darum hat er ja gesagt, darum hat er sich auf die Diskussion eingelassen. Aber ich denke, wenn wir an Jesus Stelle noch anschauen, das ist nicht das Wesen von Gott. Gott ist konsequent, aber wenn es um die Sünde geht, auch wenn er müsste, dort ist Gott auf der Seite des Angeklagten. Sehr oft. Und da finde ich ganz etwas beeindruckend. Übrigens nebenbei, wenn man so Sodom und Gomorra, da ist es um 10 Leute gegangen, die das Ganze auf in der Waage gehalten haben, gegen Tausende, die Gott vernichtet hat. Also, der Einfluss von gerechten Menschen, vor allem im Zusammenhang mit Fürbitte, der ist ganz, ganz wichtig bei Gott. Da mehr Klammerbemerkung, geht es nicht um das heute Morgen. Aber es ist spannend, wie Gott, auch wenn die Ausgangslage ganz klar ist, doch nicht immer so konsequent ist. Es gibt eine zweite Seite, es gibt auch eine zweite Hälfte von dem Vers. Das unverdiente Geschenk von Gott, dagegen, im Gegensatz zum Lohn der Sünde, da ist das ewige Leben. ein Geschenk von Gott. Und ich habe gedacht, ein Geschenk von Gott, das tut doch gut, da denke ich gerne drüber nach. Wie stelle ich mir Gott vor, oder? Ich habe gedacht, wow, Gott, was sehe ich gern? Seine Herrlichkeit. Oh, das Geschenk, das wird ein super Geschenk. Seine Herrlichkeit. Gott, der Mächtig, der König. Wow. Oder so Zepter, er regiert, oder? Der Gott, der regiert, der alles in der Hand hat. Das tut gut. Das Geschenk von Gott, wow. Er ist der, der regiert über mein Leben, über die Welt. Er hat alles in der Hand. Das habe ich gern, das passt mir. Das Geschenk von Gott, oh, schön. Oder? Der Thron. Ein Thron. Gott, der auf dem Thron ist. So, er, der König. So, schönes Polster drauf, oder? So, noch ein bisschen besser, ist stärkere Beine. Er, der König, auf dem Thron. So wünsche ich mir das Geschenk von Gott. Die Ziele heute Morgen. Die sind aber eben nicht gerade da. Die sind eben gerade etwas anderes. Ich möchte noch mal einblenden, was dort. Dann noch mal schnell. Was sagt der Satz aus, um heute darüber nachdenken, in dem apostolischen Glaubensbekenntnis? Gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben, begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes. Also, da ist nicht viel von Herrlichkeit, da ist nicht viel von Regieren, da ist nicht viel vom König sein. Könnt ihr noch mal ausblenden? Das ist alles anders. Und ganz ehrlich gesagt, setze ich mich nicht so extrem gern mit dieser Thematik auseinander. Ist sehr unangenehm. Es hat mit mir zu tun. Ich schaue doch auch nicht gern her, wie Jesus gelitten hat und so weiter. Und gleich ist es etwas, das uns hilft. Wir haben gesagt, in dem apostolischen Glaubensbekenntnis schaffen wir wieder mal ein bisschen an unseren Basics, an der Basis vom Glauben. Und wenn es vielleicht auch nicht so populär ist, es gehört dazu und es ist etwas, das uns doch auch in unserem Glauben eine neue Sicht oder vielleicht auch eine neue Ehrfurcht, eine neue Haltung, eine dankbare Haltung gegenüber unserem Herr gibt. Wir möchten die Punkte kurz durchgehen. Das erste, das Leiden. Ich mache jetzt da symbolisch mal so eine Dornenkrone. So. Jesus hat gelitten. An unserer Stelle. Die Leiden, da ist klar, da kommen uns zuerst die Schmerzen, die körperlichen Leiden entgegen. Am Kreuz, da kommen wir nachher noch kurz drauf. Aber das Leiden, da ist ja weit über das ausgegangen, was dort wirklich denn am Kreuz passiert ist. Die körperlichen Schmerzen waren ein Teil gewesen. Aber die Spannung, die Jesus ausgehalten hat, wo er den Auftrag von Gott, vom Vater, bekommen hat, die Spannung auszuhalten, bis das dann eingetroffen ist, das muss ganz brutal gewesen sein. Ich habe die Ankündigung aus Matthäus 20, Vers 17 bis 19 gelesen und ich möchte es euch vorlesen, wo Jesus seinen Jüngern eines von den ersten Mal sagt, was auf ihn zukommt. Da sagt Jesus zu seinen Jüngern: Auf dem Weg nach Jerusalem nahm Jesus die 12 Jünger beiseite und sagte zu ihnen: Passt auf, wenn wir jetzt nach Jerusalem kommen. Der Menschensohn wird an die hohen Priester und die Gesetzeslehrer ausgeliefert. Die werden ihn zum Tode verurteilen und den Fremden übergeben, die Gott nicht kennen. Diese werden ihren Spott mit ihm treiben, ihn auspeitschen und töten.
Jesus hätte ganz genau gewusst, was in Auftrag ist, was auf ihn zukommt. Und hat das ausgehalten und ist konsequent den Weg gegangen. Und dort drin ist genau die Konsequenz, wie sie nur Gott hätte ausführen können. Am stärksten hat Jesus sicher während dieser Folter und diesen körperlichen Leiden sichtbar für uns gelitten. Aber die geistlichen Qualen, die er für uns durchlitten hat, die sind uns wahrscheinlich nicht so präsent und wir können es wahrscheinlich auch nicht so wirklich gut fassen. Aber das muss eine zweite Dimension sein, die grausam war. Im 2. Korinther lesen wir, bekannte Stelle, der, welcher die Sünde nicht kannte, wurde für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch ihn Gottes Gerechtigkeit erfahren. Also, Jesus hat die Sündenlast der Welt auf sich genommen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Manchmal, wenn du so die Tagesschau schaust und so, ich tue mich manchmal wirklich so ein bisschen isolieren. Ich habe meine kleine Welt, da geht es mir ein bisschen besser manchmal, als wenn ich überall News und Tagesschau und alles Schlimme von der Welt muss schauen. Aber was da läuft in dieser Welt, das ist wahnsinnig. Oder wenn wir manchmal so Filme schauen, Zweiten Weltkrieg oder vielfach schauen wir ja Filme, um unsere Seele irgendwie mit negativem Zeug zuzudecken. Völliger Unsinn manchmal aus meiner Sicht. Leiden und Mord und Totschlag, das ist für uns Vergnügen. Aber was da, also Gott sei Dank ja nicht, hoffe es nicht, aber manchmal ist es für Menschen als Unterhaltung eine Art von Vergnügen. Aber was da dahinter ist, was Schreckliches sich dahinter verbirgt. Und wie sich das bei Jesus konzentriert und er, es ist ja nicht so, dass er einfach von dem alles Kenntnis hatte. Er hat gezahlt für die Schuld. Da ist es um ein Opfer gegangen. Das muss grausam sein. Grausam muss das gewesen sein. Und da ist mir da in den Vorbereitungen wirklich nochmal neu entgegengekommen. Ich meine, das, was ich sehe, was visualisiert wird von dieser Geschichte, das ist uns präsent. Aber was es in der geistlichen Welt gebraucht hat und was Jesus dort tun hat, das ist eine ganz andere Dimension. Und so schrecklich die körperlichen Leiden von Jesus auch gewesen sind, sind sie wahrscheinlich nichts oder nur wenig gewesen im Vergleich zum Zahlen von unserer Schuld, von der ganzen Menschheit. Dann noch einmal der zweite Punkt, Kreuzigung. Jesus hat gelitten, er ist gekreuzigt worden. Kreuzigung mit dem in dieser Zeit, wo da eigentlich Jesus gelebt hat, ist eine der abschreckendsten Arten gewesen, von der Hinrichtung. Man hat den qualvollen Tod über Stunden ja eigentlich dann noch zur Schau gestellt für die, die den Anklagten gekreuzigt haben. Und bei der Kreuzigung ist auch eine wahnsinnige Demütigung damit verbunden. Stellt euch vor, was das heisst für den Angeklagten. Jesus hat das auf sich genommen. Und nicht nur die Demütigung am Kreuz, auch vorab. Jesus hat es da den Jüngern gesagt, vorab, er wird ausgepeitscht werden, er wird ausgespottet werden, es werden ihm Dornenkronen aufsetzen. Das Ganze, der Prozess, etwas vom Schrecklichsten, was man sich vorstellen kann. Jesus ist gestorben. Ein Herz verbrochen ist. Er ist gestorben. Und auch da ist das Sterben ja nur ein Teil vom Ganzen. Es ist ja oft die Frage, auch wenn man so Berichte liest, ich habe einiges gelesen in dem Zusammenhang über die Verurteilung, die Kreuzigung von Jesus, da kommt immer wieder die Frage, ja, ist denn Jesus wirklich ganz Mensch gewesen? Ist denn er nicht ein Gott gewesen, der eigentlich schon die Kreuzigung und alles auf sich genommen hat, äußerlich, dass wir auch merken, um was das geht, aber ist er denn wirklich ganz Mensch gewesen? Hat er denn die Leiden wirklich so erlebt, wie wir es würden erleben? In dieser Kreuzigung hat es zwei Komponenten drin. Oder in dem ganzen Prozess, wo Jesus eigentlich tut und in dieser Rettungstat. Wenn Jesus nicht ganz Mensch gewesen wäre, als Gott hätte er nicht sterben können. Gestorben ist er, weil er ganz Mensch war. Gott lebt ewig. Für ihn gibt es kein Sterben. Für den Mensch gibt es ein Sterben. Aber kann ein Mensch Sünden vergeben? Die andere Seite ist die. Er ist ganz Gott gewesen. Er muss ganz Gott gewesen sein. Sonst kann er keine Schuld vergeben. Wer von uns Menschen kann Sünden vergeben? Und diese zwei Seiten, die hat er wirklich ganz verkörpert. Und entsprechend das auch so erlebt, wie wir das auch als Mensch würden erleben. Er ist begraben worden. Begraben worden, ein grosser Stein vor seinem Grab. Mit dem Tod, mit dem Begraben, ist nochmal das Zurückkehren zur Erde von dem Körper, das wirkliche Sterben und Begraben sein, verdeutlicht. Die ganze Zeremonie, wie ein Mensch früher dann nachher ein Leich, wie die behandelt worden ist, sie haben ihn eingewickelt und so weiter, das ist auch in der Bibel beschrieben, um wirklich auch uns helfen, nicht irgendwelche Zweifel und Theorien, die da manchmal existieren, irgendwie noch zu unterstützen, oder dass wir dann zumal nicht sicher sind, ist er wirklich gestorben. Es gibt Leute, die sagen, Jesus ist eigentlich gar nicht wirklich da gewesen. Der hat sich nachher wieder irgendwie aus dem Grab raus befreit und aus diesen Tüchern ist er dann rausgekommen und selber wieder aufgestanden und so. Es gibt ja tatsächlich Leute, die diesen Glauben haben. Das ist ein Mega-Glaube. Das muss man wirklich sehr grossen Glauben haben. Nein, Gott wird uns helfen, wird uns auch zeigen, Jesus hat wirklich all diese Stufen durchlaufen, bis zur, ja, bis hin zum Grab. Das Letzte, er ist abgestiegen ins Reich der Toten. So. Da sind die, symbolisch. Jesus ist abgestiegen ins Reich der Toten. Das lesen wir in dem Glaubensbekenntnis. Und aufgrund dieser Abfolge von diesen ersten vier Stufen, wo Jesus in die Tiefe gegangen ist, ist auch in dieser christlichen Theologie, die ganz, ganz früh entstanden ist, ist dann auch als logische Folge, als logische Abfolge, dann die, sage ich jetzt fast, eine Theorie daraus entstanden, dass Jesus, nachdem, dass er im Grab war, nachdem er gestorben ist, dass er auch ins Totenreich abgestiegen ist. Ich habe da auch einige Kommentare gelesen. Das ist ein ganz interessantes Thema. Das ist natürlich etwas, das die Leute interessiert. Da geht es ums Jenseits, oder? Was passiert dort? Und ich habe gemerkt, die These die ist ganz umstritten. Einerseits sagen einige Theologen, ja, Jesus war dort, um die Gerechten, die gelebt haben in der Zeit zwischen Adam und Jesus, dass er die befreit hat. Er war in dieser Zeit im Totenreich. Also, da gibt es auch eine logische Erklärung, wo war denn die Seele von Jesus? Nach seinem Tod war er im Totenreich. Andererseits gibt es aber auch eine Aussage an der Kreuzigung, die eigentlich das Gegenteil sagt. Was hat Jesus gesagt zum Angeklagten neben dem? Brigitte hat es gerade gesagt. Gell? Sag's doch laut. Genau. Also, die Theorie sagt, Jesus war im Totenreich und Jesus selber sagt zu seinem Nachbar, sag jetzt einmal, heute wirst du noch mit mir im Paradies sein. Ja, wo war jetzt Jesus? War er zuerst da oder dort oder was auch immer? Jetzt gibt es da seitenweise, gibt es da Texte und Informationen und so weiter. Interessant ist einfach, es ist nicht alles logisch und für uns ist auch nicht alles erklärbar. Das ist etwas, was wir in dem Zusammenhang ganz klar sehen müssen. Also, es geht da wirklich sehr oft um Spekulation und ich weiß es nicht. Nach all dem, was ich gelesen habe, habe ich weniger gewusst als vorher. Ich habe nur gewusst, dass es nicht so einfach ist und nicht so klar. Aber es gibt zwei, drei Bibelstellen, die uns ein bisschen Einblick geben. Das kommt nicht von ungefähr, dass man da das so in dem Glaubensbekenntnis eingebaut hat. Der Petrus, der sagt an zwei Stellen, ich lese es vor, für die, die es nicht lesen können, sagt er etwas aus über diesen Zusammenhang. Und ich denke, wenn wir jetzt gerade an der Basic sind, dann muten wir uns das zu, dass wir die Stellen anschauen. Petrus schreibt, er vergesst nicht, wie viel Christus für unsere Sünden leiden musste. Er, der frei von jeder Schuld war, starb für uns schuldige Menschen, und zwar ein für allemal. So hat er uns zu Gott geführt, sein Körper wurde am Kreuz getötet, der Geist Gottes aber erweckte ihn zu neuem Leben. So ist er auch zu den Geistern in der Totenwelt gegangen, um ihnen die Botschaft der Befreiung zu verkünden. Er ging zu denen, die zu der Zeit Noahs gelebt hatten und Gott ungehorsam gewesen waren. Geduldig hatte Gott gewartet, ob sie doch noch zu ihm umkehren würden, während Noah die Arche baute. Aber nur 8 Menschen wurden in der Arche von der Wasserflut gerettet. Wir sehen hier wieder das Herz von Gott. Gott lässt den anderen Arche bauen. Der hat eine Weile gebaut. Und Gottes Herz hat sich so gewünscht, dass die Menschen realisieren, was läuft hier ab. Er hat sich gewünscht, dass sie umkehren. Er hat die Gnadezeit noch verlängert, wie er es auch jetzt macht. Aber nur 8 Menschen sind vor der Wasserflut gerettet worden. Also hier ein Einblick. Jesus war in der Totenwelt. Dort ist er Befreiung verkünden. Es gibt eine zweite Stelle in Petrus 4, 4 bis 6. Ich lese die noch kurz. Natürlich können eure alten Freunde nicht verstehen, weshalb ihr von diesem haltlosen Leben auf einmal nichts mehr wissen wollt. Und deshalb verspotten sie euch. Doch dafür werden sie sich verantworten müssen vor dem, der bald sein Urteil über alle Menschen sprechen wird, über die Lebenden wie über die Toten. Denn auch den Toten ist die Botschaft der Rettung verkündet worden. Was sie getan hatten, brachte ihnen wie allen Menschen den Tod. Ihr Körper war gestorben, aber Gott wollte, dass ihr Geist ewig lebt. Das ist ein bisschen eine andere Übersetzung. Da heißt es, aber durch seinen Geist gab Gott ihnen die Möglichkeit, zum ewigen Leben zu gelangen. Also mit diesen zwei Stellen erklären sich einige Theologen, was passiert mit den Menschen, die während Lebzeit das Evangelium nicht kennenlernen können. Die nie etwas gehört von ihm. Es gibt eine Theorie, wo Leute dann sagen, Jesus wird im Totenreich diesen Leuten die Möglichkeit geben, die Botschaft nochmals zu hören und sie werden da nochmal, wie auch immer, was denn da alles drauf aufgebaut wird. Aussagen aus der Bibel sind nur die da vorne. Oder eine andere Theorie ist natürlich die, jeder Mensch hat nach dem Tod nochmal die Möglichkeit, Jesus zu begegnen. Und da sind wir dann irgendwie schon ziemlich nah, so bei einer Allversöhnungstheorie, wie sie die grosse Kirche teilweise auch vertreten oder vertreten hat, was aber dann sicher nicht mit dem übereinstimmt, was die Bibel sagt. Die Bibel sagt ganz klar an vielen Stellen, dass der Mensch sich während Lebzeiten soll für Jesus oder für oder gegen Gott entscheiden. Ich kann jetzt hier nicht genauer auf die Bibelstellen eingehen, aber in dem Zusammenhang mit dem apostolischen Glaubensbekenntnis ist natürlich eine sehr zentrale Frage. Ja, was ist jetzt mit dieser Aussage, dass Jesus im Totenreich war? Wir können sagen, aus der Bibel ist klar, der Tote ist die Botschaft der Rettung verkündet worden. Und ob es in Zukunft wieder so etwas stattfindet, wissen wir nicht. Wissen wir nicht. Ja, wer sich zu dem Thema mit dem Thema auseinandersetzt, versucht natürlich eben etwas aus dem Jenseits raus überzukommen. Und da sagt der Petrus eben nicht viel mehr als das, was wir hier gelesen haben. Ein Theologe, der Adolf Schlatter, der ist ein älterer, also er ist schon eine Weile nicht mehr unter uns. 1907 hat er gelebt. Er ist ein Theologe von St. Gallen, Professor. Der hat das Thema auch sehr gut analysiert. Und die Quintessenz, die er daraus zieht, die finde ich eigentlich ganz gut. Das ist ein guter, abschließender Gedanke. Er sagt nämlich, Petrus weist uns Christen darauf hin, dass es für Gott keine Beschränkungen gibt. Die Toten sind ihm so wenig entzogen wie die Lebenden. Gott ist noch nicht am Ende, wenn wir Menschen am Ende sind. Wir sind zu Ende mit dem Tod, aber Gott kann seine Gnade auch einem Toten mitteilen und kann selbst einen Toten lebendig machen. Mit dem Hinweis auf Gottes unbegrenzte Macht möchte ich das Thema eigentlich so abschliessen. Das Thema ist nicht ganz einfach. Es ist sehr viel, was da in diesen ganzen Theorien rein interpretiert wird. Was mich noch ein bisschen getröstet hat, hat gedacht, ja, also das wäre wirklich ein Thema für einen Theologen. Aber ich habe noch ein Zitat von Luther gefunden in dem Zusammenhang.
Und da möchte ich noch vorlesen. Der Luther hat nämlich gesagt, zum 1. Petrus 3, Vers 18, zu den Versen, die wir gelesen haben: Das ist wahrlich ein wunderlicher Text. So nur einer im Neuen Testament ist, dass ich nicht genau weiß, was St. Peter damit meint. Also, wenn der Luther das sagen kann, dann glaube ich, ist es gut, wenn wir mitnehmen, Herr, dir ist es nicht unmöglich. Definitiv nicht. Ich habe früher wirklich manchmal, nicht manchmal, ich habe gedacht, wie viele von euch wahrscheinlich auch, du musst einfach ganz klar, es gibt eins, Wiedergeburt, am besten geht noch in der FWG und so muss sie und nicht anders und dann ist fertig. Und eins habe ich wirklich da auch müssen neu erkennen, Gott ist grösser, er denkt grösser. Ich will nicht alle Versöhnung da irgendwie predigen, auf keinen Fall, aber Gott ist grösser. Und was für uns am Ende ist, ist für ihn noch lange nicht am Ende. Das ist definitiv wahr. Gut, zu dieser Rettungstat, da ist eine Frage nach einer: Wieso, Herr, machst denn du das? Gott hat das getan. Wir haben das vorher gesehen. Und ich habe das bereits ein bisschen angekündigt, das Wesen von Jesus Christus, da ist nicht konsequent im Strafen. Es geht nicht darum, dass wir einfach sagen, eins und eins gibt zwei und dann ist es so, Ende der Diskussion. Bei Gott gibt manchmal eins und eins drei oder fünf oder irgendetwas. Und da finde ich ganz etwas Wichtiges, was mich auch einfach neu beeindruckt, wie Jesus ist. Er hat alle Macht. Es ist alles klar. Und doch sucht er für dich und mich Wege, dass wir den Weg zu ihm finden können. Im Johannes 10, Vers 11 bis 18, da beschreibt sich Jesus als der gute Hirte. Und das ist ganz ein gutes Bild, um das Wesen von Jesus einfach noch mal ein bisschen näher an unser Herz herzukommen lassen. Er schreibt da: Ein Dieb kommt nur, um Schafe zu stehlen und zu schlachten und Verderben zu bringen. Ich bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen und alles reichlich dazu. Ich bin der gute Hirte. Ein guter Hirte setzt sein Leben für die Schafe ein. Weiter unten im Vers 18 steht: Denn niemand nimmt es mir, sondern ich gebe es freiwillig her. Ich habe die Macht, es zu geben und die Macht, es wieder an mich zu nehmen. So lautet der Auftrag, den ich von meinem Vater erhalten habe. Also Jesus Christus ist dem Auftrag, den er bekommen hat, konsequent gefolgt. Und zwar freiwillig, weil er ein guter Hirte ist. Wenn wir uns die Stufen von dem Abstieg noch mal ein bisschen vor Augen führen, was Jesus da durchlitten hat, und das auch im Zusammenhang mit dem Hirt anschauen, da ist mir auch so ein Bild ein bisschen neu präsent geworden. Ich habe das hier an der Beerdigung von der Marianne, habe ich das wirklich so schön gefunden, wie die Botschaft übergekommen ist. Auch beim Tod. Es ist ein Übertritt. Jesus ist vorausgegangen. Ich kann so gerne heimkommen. Jesus geht voraus. Er ist überall voraus und jeder von uns wird irgendwann einmal am Tod begegnen. Gott sei Dank werden wir die Leiden nicht müssen. Hoffe ich, nicht müssen über uns ergehen lassen. Aber einige Christen müssen das. Und Jesus, unser Hirte, ist vorausgegangen. Und da finde ich ganz etwas Schönes. Und da ist das Ermutigende. Da ist auch das Schöne in all dem Traurigen inne, dass wir wissen, auch wenn Jesus sagt, der Meister, der Knecht ist nicht höher als sein Meister, ermutet uns einiges zu. Er als unser Hirte ist vorausgegangen. Und wir alle wissen im Leben, es geht lange nicht immer alles geradeaus, es geht nicht immer so, wie wir es gerne hätten. Aber es muss wahrscheinlich auch so sein, dass wir uns immer wieder neu und bewusst auch darauf besinnen. Er ist unser Hirte, er geht voraus. Ja, wie konsequent sollen wir denn sein? Ich bin manchmal eher beim ersten Schöfli-Bild, wo ich zeige, die Bären haben wir jetzt auch schon gehabt. Aber ich habe noch ein anderes Schöfli-Bild gesehen, habe ich gedacht, eigentlich könnte uns manchmal das ein bisschen weicher machen.
Wenn ich sehe, wie umsichtig Gott mit uns Menschen umgeht, trotz allem, was er über uns weiss, was wir ihm antun, sucht er immer wieder die Möglichkeit, uns Menschen rauszuholen, uns Menschen auf die gute Seite zu bringen. Er möchte uns retten, er möchte uns erfüllen. Und ich glaube, es ist noch gut, wenn wir uns vielleicht auch eher ein bisschen darauf fokussieren, wenn wir jetzt an Gott und seine konsequente Haltung denken, dass er konsequent alles gemacht hat, um uns zu retten. Aber bei der Strafe, dass es nicht das Wichtigste ist, für uns sowieso nicht, konsequent und fast im Sinn von einem Richter überall müssen unsere Sachen dazu sagen oder uns so zu verhalten. Gott möchte uns durch seine Rettung, sein Geschenk, das wir gesehen haben, möchte er uns auf seine Seite bringen. Und was ich noch schön finde, es hat noch etwas drauf oben. Jesus hat ja so viele grausame Sachen erlebt und durchlebt für uns. Da ist die Rettung, die uns entgegenkommt. Aber es gibt noch mehr. Ich habe manchmal, wenn ich mit der Dominik die Bibel lese, schaue, wir haben so eine Viecher aus der Bibel raus, das ist nämlich das Buchzeichen von ihr. Dann schaue ich mit dem manchmal an, wenn wir gerade bei den Viecher sind, bei den Schöfen. Und mit dem möchte ich eigentlich zum Schluss kommen. Aus dem Lukas 12, Vers 32, da hat es nochmal etwas drauf oben. Es ist nicht bloß die Rettung, obwohl das schon etwas, ein Mega-Geschenk ist, das Gott uns macht. Er sagt uns, du brauchst keine Angst zu haben vor der Zukunft, denn dir will der Vater sein Königreich schenken. Also es geht noch, es ist nochmal etwas drauf oben. Die Rettung ist ja gut, ich bin ja froh, wenn ich nur schon gerettet bin. Aber Gott tischt noch viel, viel mehr auf. Und nur darum, weil er all das, was wir gesehen haben, durchlaufen hat. In aller Konsequenz. Und ich denke, das ist eine ganz schöne Ausgangslage auch für den Lobpreis. Ich denke, es hilft uns auch in einer neuen Ehrfurcht und ganz bewusst uns einfach vor Gott zu verneigen. Ihm Danke zu sagen, dass er all das auf sich genommen hat. Und eben nur ein Haufen drauf. Wir haben jetzt Lobpreiszeit und ich freue mich, so können vor Gott zu kommen miteinander.